Das ist ein Adventskranz. Weiß jemand spontan, wo in der Bibel der Adventskranz vorkommt? Genau, nirgends. Das ist quasi der Erfinder des Adventskranzes. Johann Hinrich Wichern, er lebt im 19. Jahrhundert. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, hat Theologie studiert und war nach dem Theologiestudium jetzt nicht Pfarrer in einer Kirchengemeinde, sondern er war in einem Stadtteil von Hamburg, war er verantwortlich für die Sonntagsschularbeit. 19. Jahrhundert, das ist die Zeit, wo die Industrialisierung langsam aufkommt und wo immer mehr Menschen vom Land in die Stadt gezogen sind. Weil sie auf dem Land in Armut lebten, hatten sie die Hoffnung, in der Stadt würde es ihnen besser gehen. Und diese Hoffnung wurde in den allermeisten Fällen schwer enttäuscht. Das war noch die Zeit, als man nicht eine 5-Tage-Woche hatte oder eine 6-Tage-Woche, sondern in aller Regel eine 7-Tage-Woche. Und Wichern, der hat nicht nur einfach seine Sonntagsschullehrer instruiert und dafür gesorgt, dass am Sonntag alles gesittet zu und her geht, sondern er hat Hausbesuche gemacht. Er ist zu den Familien nach Hause gegangen und was er dort gesehen hat, hat ihn zutiefst erschüttert. So viel Elend, so viel Verwahrlosung, so viel Armut, so viel Alkoholismus und so weiter. Das hat ihn zutiefst erschüttert und sie haben dann eine Versammlung einberufen. Ich glaube, da kamen um die 1000 Personen zusammen und dann hat er gesagt, ihr lieben Hamburger, ihr lieben frommen Hamburger, wisst ihr, was für ein Elend es in eurer Stadt gibt? Wohl bemerkt, damals gab es noch kein Radio, kein Fernsehen, keine Zeitung, kein Internet. Und für die allermeisten Menschen war das zweifellos in dieser Form und Intensität neu. Und es war klar, jetzt muss etwas passieren. Wir dürfen hier nicht einfach zuschauen und sagen, ja, kann man nichts machen. Und Wichern war ein sehr agiler Mann und er hat 1833 das sogenannte Rauhe Haus gegründet. Ein offensichtlich vermögender Mann hat ihm ein Grundstück mit einem Haus zur Verfügung gestellt und dort hat er vor allem Jungs aufgenommen. Aus verwahrlosten Familien, aus ganz elenden Verhältnissen. Und ich habe es ja aufgeschrieben, vielleicht kann man es bis hinten lesen, ich hoffe es. Sie nannten ihn Knabenbändiger von Hamburg und zwar nicht, weil er einen großen Baseballschläger hatte und sich damit Respekt verschafft hat. Sie nannten ihn auch ein Genie der Barmherzigkeit. Sie nannten ihn den Notwender. Und wenn man das so liest, horcht man schon auf, was war das für einer? Man kann lesen, dass zum Teil die Polizei ihm junge Kinder und Teenager abgeliefert hat und gesagt, nimm du den, wir kommen mit dem nicht mehr klar. Und er hat sie aufgenommen und zu dem einen Haus kamen andere Häuser dazu, es kamen Mitarbeiter dazu, sogar ein Schweizer ist zu ihm zu Fuß von Basel nach Hamburg gelaufen und es wurde einer seiner besten Mitarbeiter. Und er hat sie aufgenommen, er hat ihnen nicht nur ein Zuhause gegeben, er hat ihnen eine Ausbildung vermittelt, auch eine handwerkliche Ausbildung, damit sie nachher auf eigenen Beinen stehen konnten. Es ist viele Jahre her, da habe ich in der Universitätsbibliothek Basel Jahresberichte von ihm gelesen. Und in diesen Jahresberichten, da steht nicht nur, letztes Jahr sind so viele Kinder reingekommen und so viel haben unsere Institution verlassen, so viel Geld haben wir eingenommen, so viel haben wir ausgegeben. In seinen Rechenschaftsberichten geht er die Kinder namentlich durch. Und er beschreibt sie mit wenigen Sätzen. Sagt der Karl, das ist ein Sensibler. Ich hoffe, dass der sich gut entwickelt. Der Wilhelm, um den mache ich mir Sorgen. Ich fürchte, dass der auf die schiefe Bahn gerät. Und so geht das weiter, Name für Name. Und das ist sehr berührend, wie er diese Kinder beschreibt. Und man spürt sein Herz und wie er ringt um diese jungen Menschen und wie er sich einsetzt für sie, dass etwas Gutes wird aus ihnen. Und auch von all seinen Mitarbeitern, er hat hohe Anforderungen an sie gestellt. Er hat versucht, quasi familiäre Strukturen zu schaffen dort im Rauhen Haus und auch eine Festkultur zu etablieren. Und Teil dieser Festkultur war, die feiern auch von Weihnachten, von Advent und er hat den Adventskranz erfunden. Ihr seht hier noch mit 24 Kerzen, das heißt für jeden Wochentag eine und dann vier große für die vier Adventssonntage. Ein Mann, der in seinem Engagement bis an die Grenzen der Belastbarkeit gegangen ist und darüber hinaus. Und er hatte nicht nur ein Herz für die Kinder in Hamburg, sondern er hat gesehen, was für ein Elend es in ganz Deutschland gab. Und er hat gesagt, ja, man kann sagen, Deutschland ist ein christliches Land in dem Sinne, das ganze Land ist in kirchliche Bezirke eingeteilt und für jedes Dorf und für jede Stadt und jeden Stadtteil ist ein Pfarrer zuständig. Aber das 19. Jahrhundert war auch die Zeit, wo die Massen in die Städte geströmt sind und die Kirche komplett überfordert war damit. Und er hat maßgebliche Anstöße geliefert für die Gründung der sogenannten inneren Mission. Er hat gesagt, vergesst doch das, dass wir ein christliches Land sind und bloß weil einer Mitglied einer Kirche ist, ist er noch lange kein Christ. Wir müssen uns einsetzen dafür, dass Menschen, die zwar zu einer Kirche gehören, aber Jesus nicht kennen, dass wir diese Menschen erreichen. Wenn ihr seinen Namen in einer Suchmaschine eingebt, das muss nicht immer Google sein, es gibt auch andere gute, dann werdet ihr reich bedient und es gibt viele Institutionen, die nach ihm benannt sind. Wenn wir in die Gegenwart schauen, dann müssen wir mindestens, was die Schweiz angeht, sagen, es gibt heute nicht so eine soziale Not wie damals. Es gibt schon arme Leute und es gibt solche, die kommen fast nicht über die Runden, sind abhängig von Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen etc. Aber es gibt Not in anderer Hinsicht. Jemand hat mal den Begriff geprägt, so viele Menschen heute sind geistlich obdachlos. Spirituell obdachlos, sie haben geistlich gesehen kein Dach mehr über dem Kopf, kein Zuhause mehr. Und wenn man sich das einmal vorstellt und gerade jetzt bei diesen Außentemperaturen obdachlos zu sein, das ist nicht lustig. Im Sommer mag das noch irgendwie gehen, da kommt man irgendwie durch, aber bei diesen Temperaturen, wenn es regnet, wenn es schneit, wenn es kalt wird, wenn es stürmt, dann obdachlos zu sehen, das kann lebensgefährlich werden. Und Manuela hat das angedeutet, wir leben in nicht ganz einfachen Zeiten und ich habe jetzt keine Zeit, das auszuführen, aber es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass auch 2024 kein einfaches Jahr wird. Und das wird besonders hart für Menschen, die geistlich obdachlos sind, wenn sie verunsichert sind angesichts zunehmender Instabilitäten in unserer Welt. Wichern hat den Adventskranz wie erfunden, eingeführt und wir haben ihn bis heute. Und ich möchte euch einen Text jetzt vorlesen, der deutlich macht, wieso Jesus Mensch geworden ist. Das ist kein klassischer Adventstext, aber er zeigt, warum ist Jesus Mensch geworden. Und der Adventskranz zeigt uns, vordergründig geht es um ein Fest, es hat auch etwas Romantisches, aber die Figur und das Leben von Wichern zeigt, es geht nicht um Romantik. Es geht um das Wohlergehen von Menschen oder ob ihr Leben schwierig ist, ob sie scheitern, auf die schiefe Bahn geraten oder in kompletter Verwahrlosung aufwachsen. Es geht nur vordergründig um Romantik. Letztlich geht es, um es einmal drastisch zu sagen, um Leben und Tod. Das ist die Realität von Weihnachten, von Ostern und letztlich auch von Pfingsten. Markus 3, die Verse 7 bis 19. Aber Jesus ging fort von dort und kam zusammen mit seinen Schülern zum See. Dort lief eine große Menschenmenge zusammen. Aus Galiläa, aus der Provinz Judäa, ebenso aus Jerusalem und aus Idumäa und aus dem Gebiet auf der Ostseite des Jordans und auch aus Tyrus und Sidon. Es war eine unüberschaubare Menge. Sie hatten alle gehört, welche Taten Jesus vollbrachte und waren deshalb zu ihm gekommen. Da gab Jesus seinen Schülern die Anweisung, ein Boot für ihn bereitzuhalten, für den Fall, dass ihn die Menschenmenge zu sehr bedrängte. Er war gerade dabei, viele Menschen zu heilen, sodass alle, die irgendein Leiden hatten, sich geradezu auf ihn stürzten. Ebenso warfen sich die gottwidrigen Geistesmächte vor ihm auf den Boden, sobald sie ihn zu Gesicht bekamen. Dabei schrien sie, du bist der Sohn Gottes. Doch Jesus wies sie immer wieder in ihre Schranken und verbot ihnen, bekannt zu machen, wer er ist. Jesus stieg auf einen Berg. Dann rief er die zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. 12 von ihnen setzte er besonders ein. Ihnen gab er auch den Namen Apostel, Abgesandte. Das sollte ihr Auftrag sein. Sie sollten bei ihm sein. Und er wollte sie aussenden, um die Botschaft Gottes öffentlich bekannt zu machen. Und sie sollten die Vollmacht haben, die dämonischen Mächte zu vertreiben. Jesus setzte die 12 ein. Dem Simon gab er den Namen Petrus. Außerdem wählte er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder. Ihnen gab er den Namen Boanerges, das bedeutet Donnersöhne. Dann noch Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Thaddäus und Simon den Kananäer. Und Judas Iskariot, der Jesus am Ende auslieferte. Nicht nur 2 Folien, 2 ganz verschiedenartige Texte. Im ersten Abschnitt haben wir davon gelesen, wie Massen von Menschen bei Jesus zusammengeströmt sind. Massen von Menschen. Aus allen Teilen von Israel. Auf dieser Karte habe ich es einmal versucht einzuzeichnen mit blauen Pfeilen. Und man merkt, fast aus allen Regionen Israels kamen die Menschen, strömten die Menschen zusammen, ohne Auto, ohne Zug, ohne Bus. Zu Fuß oder vielleicht noch mit einem Esel, tagelang unterwegs, um zu diesem Jesus zu kommen. Denn sie hatten gehört, der kann Menschen heilen. Der kann Menschen von dämonischen Bindungen befreien. Da wollen wir hin. Vom Süden aus Idumäa und oben von Tyros und Sidon liegt noch weiter im Norden. Praktisch aus dem ganzen Land kamen sie zu Jesus. Ein Massenauflauf mit der riesigen Erwartung, Jesus, ich bin krank, oder mein Bruder, mein Freund, meine Mutter ist krank, heile du ihn oder sie. Und sie sind zu ihm gekommen, sie haben ihn bedrängt, wohl auch in der Erwartung, wenn ich ihn anrühren kann, dann werde ich gesund. Und dann kann man sich vorstellen, was das für ein Gedränge war. Darum sagt Jesus, hey, ich brauche ein Boot, ich muss ein bisschen weg von den Menschen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass Jesus auf einen Berg geht und dort sind zweifellos nicht mehr alle mitgekommen. Und dann hat er 12 Männer ausgewählt, namentlich, persönlich, du und du und du. Jesus wählt aus. Die Leute haben nicht ihn ausgewählt, sondern er sie. Und er hat nicht gesagt, ja Leute, wer hat gerade nichts Besseres zu tun, ist einer von euch arbeitslos, dann kann er mit mir kommen. Oder wer hat Lust, sondern hat gesagt, du und du und du und du und du. 12 Männer. Wenn man die verschiedenen Listen mit den Namen in den Evangelien vergleicht, merkt man, die Namen weichen zum Teil etwas voneinander ab. Das mag uns jetzt nicht speziell interessieren. Es beginnt aber immer mit Petrus und es hört immer auf mit Judas Iskariot. Eine ganz bunt zusammengewürfelte Truppe. Auf der einen Seite Matthäus, ein Zöllner, der mit den Römern kollaboriert hat. Auf der anderen Seite ein Zelot, der am liebsten den Römern das Messer in den Rücken gerammt hätte. Sie alle ruft Jesus zu sich. Er sucht sie aus und er wartet auf eine Reaktion. Wenn Jesus einen Menschen ruft, wird dieser Mensch dadurch nicht zu einer willenlosen Figur. Er steht nicht unter Hypnose, sondern er kann sich entscheiden, ja oder nein. Willst du oder willst du nicht? Und Jesus respektiert das. Und Jesus ruft die 12 zu sich und mit 2 zentralen Absichten. Erstens, sie sollen bei ihm sein. Sie sollen ihr Leben mit ihm verbringen. Sie sollen in seiner engen Gemeinschaft bleiben, in einer Lebensgemeinschaft, in einer Lerngemeinschaft, in einer Arbeitsgemeinschaft und auch in einer Leidensgemeinschaft. Sie sollen bei ihm sein, mit ihm durch das Land ziehen, hören, was er sagt, beobachten, was er tut, schauen, wie er auf die Menschen wirkt und auch sich von ihm prägen und verändern zu lassen. Und das Zweite, er sendet sie nachher aus. Er gibt ihnen einen Auftrag und er gibt ihnen Vollmacht. Den Auftrag, Menschen von dämonischen Bindungen zu befreien. Ich gehe auf diesen Aspekt nicht näher ein. Ein Grund ist, ich habe mit diesen Dingen keine persönliche Erfahrung. Aber in den meisten Ländern unserer Welt ist es klar, das ist eine Realität. Auch wenn hierzulande viele sagen, ja, komm, hör doch auf und so. Das sind Ideen aus dem Mittelalter. Jesus gibt ihnen den Auftrag, andere Menschen zu befreien, und er gibt ihnen die Vollmacht, die Autorität dazu. Zwei Dinge, sie sollen bei ihm bleiben, und er will sie später aussenden, um Menschen in die Freiheit zu führen. Was heißt das für uns heute? Auf der einen Seite sehen wir, Massen kommen zu Jesus. Davon können wir heute in Europa eigentlich nur träumen. Vor 50 Jahren war Billy Graham auch in Europa unterwegs. Der hat Fußballstadien gefüllt. Tausende, Zehntausende kamen zusammen, um ihn zu hören. Aber das ist lange her. Eigentlich müsste dieser Saal brechend voll sein. Er müsste viel zu klein sein. Eigentlich müssten alle Kirchen im Land voll sein heute Morgen. Aber wir wissen, es ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Bevölkerung, der heute Morgen in den Gottesdienst geht, der sich für das Evangelium interessiert und von Jesus etwas erwartet. Man kann jetzt verschiedentlich nach Ursachen suchen, aber eine Frage sollte man nicht allzu leicht von der Hand weisen. Die Frage nämlich, was machen wir unter Umständen falsch? Diese Frage sollten wir nicht einfach so... Und das andere ist, Jesus ruft Menschen zu sich in seine Nähe, damit sie bei ihm bleiben und damit sie ihn immer besser kennenlernen. Das war für die Jünger noch etwas einfacher als für uns, denn wir sehen ihn nicht. Wir haben keinen Zugang zu ihm über unsere fünf Sinne. Und das macht es wirklich schwierig, diesen Jesus kennenzulernen. Ja, wir haben dieses Buch, wir haben das Alte und Neue Testament, wo wir viel Informationen über diesen Jesus haben. Aber es geht mehr als um Informationen. Es geht darum, diesen Jesus kennenzulernen. Immer mehr und immer intensiver. Und weil wir ihn über unsere fünf Sinne so nicht wahrnehmen können, wie wir die Welt, in der wir leben, wahrnehmen, darum passiert das bei den allermeisten Menschen und auch bei Christen, dass ihr Bild von Jesus, das, was sie von Jesus wissen und was sie von ihm erwarten, dass das stark geprägt ist von ihren eigenen Wünschen, von ihren Sehnsüchten, von ihren Träumen und von ihren Defiziten. Das ist sehr menschlich und ein Stück weit das Normalste von der Welt. So wie viele Menschen und auch Christen sich Jesus vorstellen, ist sehr, sehr stark geprägt durch ihre Projektion. Sie projizieren ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Sehnsüchte und auch ihre Defizite auf diesen Jesus und nehmen dadurch Jesus auf eine ganz bestimmte Weise wahr und lernen ihn nur bedingt kennen. Denn die spannendste Frage ist immer noch: Jesus, wer bist du wirklich? Und das ist nicht nur für uns heute ein Problem, das war auch damals für die Jünger ein Problem. Es gibt so viele Stellen in den Evangelien, wo deutlich wird, dass die Jünger Jesus nicht verstanden haben. Dreimal sagt Jesus zu seinen Jüngern, wir gehen nach Jerusalem, man wird mich verhaften, man wird mich verurteilen und ich werde sterben. Und die Jünger haben die Schultern gezuckt und einander gefragt, hast du das verstanden? Was will der damit sagen? Oder in den Abschiedsreden Johannes 14, da heißt es, spricht Jesus vom Vater und Philippus sagt zu Jesus, zeig uns den Vater und dann ist für uns alles klar. Und Jesus sagt zu Philippus, hey Philippus, jetzt bist du so lange bei mir und stellst mir so eine komische Frage. Jetzt bist du so lange dabei und stellst. Und man spürt die Enttäuschung und die Ungeduld von Jesus. Und Jesus sagt, hey, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wenn dieses Problem schon bei den Jüngern bestand, die so nah bei Jesus dran waren, wie viel mehr für uns heute? Was ich damit sagen will, wenn du denkst, du wüsstest, wer Jesus ist, wenn du sagst, ich bin schon viele Jahre Christ und ich habe das Neue Testament mehr als einmal gelesen, bitte löst dich von der Idee, du wüsstest genau, wer dieser Jesus ist. Das, was du über Jesus weißt und denkst und wer er für dich ist, ist zum einen Teil geprägt durch das, was du in der Bibel gelesen hast, was du in Büchern gelesen hast, in der Predigt gehört hast, aber es ist auch geprägt von deiner Persönlichkeit, von deinen Wünschen, deinen Sehnsüchten, deinen Träumen und deinen Defiziten. Und ich staune über die Geduld, die Jesus mit seinen Jüngern hatte. Dass er nicht irgendwann gesagt hat, hey Jungs, ich weiß, ich habe euch mal auserwählt, aber ich merke, ich glaube, ihr seid die Falschen. Es tut mir leid, ihr könnt wieder gehen, ich muss mir andere suchen, fähigere. Denn ihr seid jetzt so lange dabei und ihr habt die zentralsten Dinge noch nicht begriffen. Entschuldigung. Ich staune über die Geduld, die Jesus mit seinen Jüngern hat. Und wenn ich in die Kirchengeschichte schaue, staune ich über die Geduld, die Jesus mit seiner Kirche und mit seiner Gemeinde hat. Ich staune über die Geduld, die er mit mir hat. Ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, wünschte ich, ich könnte zurückspulen und könnte dies und jenes noch einmal anders machen. Aber das geht nicht. Und Jesus hat gewusst, als er auf diese Erde kam, worauf er sich einlässt. Er hat gewusst, ich lasse mich auf Menschen ein. Das sind schwache, begrenzte Menschen. Und er hat im Prinzip gewusst, was er sich da zumutet. Und all die menschlichen Projektionen auf Jesus, die zerschellen alle am Kreuz. Dort brechen alle Bilder, die Menschen von Jesus haben, wie zusammen. Denn was da passiert ist, das hatte sich kein Mensch so vorgestellt. Und darum ist auch für Paulus Christus, der Gekreuzigte, so wichtig. Und er sagt, ich weiß nichts anderes als Christus, den Gekreuzigten, der sich hat verhaften lassen, der freiwillig ohnmächtig wurde, der äußerlich gesehen die Auseinandersetzung, den Kampf mit den Pharisäern verloren hat und auf diese Weise, paradoxerweise, den größten Sieg errungen hat. Den Sieg der Liebe über das Böse, den Sieg über die Sünde, den Tod und so den Weg frei gemacht hat, dass Menschen mit Gott versöhnt werden können. Wenn Johann Hinrich Wichern zu einem Coach gegangen wäre und sie hätten über das Thema Work-Life-Balance gesprochen, hätten die allermeisten Coaches zu Wichern gesagt, hey Wichern, du musst ein oder zwei Gänge zurückschalten. Du machst dich kaputt. Und Wichern hätte wahrscheinlich gesagt, ich weiß, aber ich mache es trotzdem. Und wenn Jesus zu einem Coach gegangen wäre und sie hätten über Work-Life-Balance gesprochen, hätte dieser ziemlich sicher zu Jesus gesagt, du musst einen oder zwei Gänge zurückschalten, du machst dich kaputt. Und Jesus hätte gesagt, ich weiß. Oder wenn irgendein sonstiger Berater zu ihm gekommen wäre, hätte er gesagt, Jesus, du darfst nicht so sehr in Konfrontation mit den Pharisäern und Schriftgelehrten gehen. Das kommt nicht gut. Die werden dich umbringen. Und Jesus hätte gesagt, ich weiß. Das ist ja genau meine Absicht. Ich will diesen Weg gehen, auch wenn er so schwierig ist. Und wenn man ihn am Kreuz gefragt hätte, bereust du das, was du getan hast? Dann hätte er gesagt, es tut ungeheuer weh. Es fordert mir alles ab, es wird mich mein Leben kosten, aber ich bereue es nicht. Ich bereue es nicht. Das ist das Evangelium. Das ist die Liebe Gottes, die jedem von euch gilt. Das ist die Liebe Gottes, die jedem Menschen auf dieser Erde gilt. Auch denen, die für uns schwierig sind, auch denen, deren Leben und Verhalten wir absolut nicht nachvollziehen können, auch den bösen Menschen. Für all die ist Jesus gestorben, um den Weg frei zu machen zum Vater im Himmel. Die spannendste Frage ist, wer ist dieser Jesus wirklich? Und ich frage dich, möchtest du das herausfinden? Willst du das wissen? Oder sagst du, nein, das ehrlich genügt mir das, was ich bis jetzt weiß. Wenn du wissen willst, wer dieser Jesus wirklich ist, wenn du ihn besser kennenlernen willst, wenn du bei ihm sein willst, wenn du als Mensch, als Person von ihm immer mehr geprägt werden willst, dann musst du dir Zeit nehmen. Ungestörte Zeit. Ich weiß, das ist schwierig, wenn man Kinder hat. Ich weiß, das ist schwierig, wenn man voll im Berufsleben drinsteht. Ich weiß, das ist schwierig in der Adventszeit. Und wahrscheinlich kann niemand von euch sagen, wie oft er das schon gehört hat. In der Adventszeit wollen wir uns Zeit nehmen, auch zur Besinnung. Und wie oft hat es funktioniert? Wenn du Jesus besser kennenlernen willst, musst du dir Zeit nehmen, ungestörte Zeit. Wir leben im Zeitalter der Bildschirme, es gibt ganz unterschiedliche Bildschirme, manche sind so klein, dann haben wir Tablets, wir haben Computerbildschirme und dann haben die allermeisten von uns zu Hause im Wohnzimmer noch einen großen Bildschirm. Und wir verbringen relativ viel Zeit mit Bildschirmen und mit dem, was uns auf diesem Bildschirm alles präsentiert wird. Wenn mein Computer mir am Montagmorgen seinen Wochenbericht sagt und sagt, ja, letzte Woche warst du pro Tag 5 Stunden am Bildschirm, dann ist das allermeiste davon ist mit Arbeit verbunden. Aber vieles, was wir mit Bildschirmen machen, hat mit Arbeit nichts zu tun. In einer Gemeinde hatten wir mal eine Gebetszeit und dann sagte am Ende dieser Gebetszeit, sagte einer, ich habe gestaunt, was alles möglich ist, wenn ich abends, wenn die Kinder im Bett sind, das Handy auf der Seite lassen. Was da alles möglich ist. Wie viel Zeit, wie viel Freiräume da entstehen. Das heißt nicht, dass das Handy einfach schlecht ist. Und du musst, wenn du Jesus kennenlernen willst, du musst dein Handy nicht auf den Mond schießen. Aber du solltest zwischendurch den Flugmodus einschalten. Wenn du ungestört sein willst, alles abstellen, kein Aufblinken, kein Brummen, kein Hupen, kein Klingeln, nüt. Zur Ruhe kommen vor Jesus. Vor Jesus zur Ruhe kommen und zu Gott sagen, bitte gib du mich mir zu erkennen. Denn du kannst von Gott nur das erkennen, was er dir zu erkennen gibt. Das funktioniert nicht wie bei irgendeinem Forschungsgegenstand. Jetzt nehme ich das Buch und dann lese ich noch Kommentare und Lexika und nachher weiß ich's. Du kannst von Gott nur das erkennen, was er dir zu erkennen gibt. Und darum solltest du ihn bitten, gib dich mir zu erkennen. Das geht weit, weit, weit über verstandesmäßige Informationen hinaus. Das geht nur über eine liebevolle Beziehung zu ihm. Sie sollten bei ihm sein. Jesus will, dass du bei ihm bist. In einer Lebensgemeinschaft, in einer Lerngemeinschaft, in einer Arbeitsgemeinschaft, in einer Leidensgemeinschaft. Um Jesus kennenzulernen, musst du dir Zeit nehmen, damit er sich dir zu erkennen geben kann, damit du in tieferen Schichten deiner Person von ihm geprägt wirst und damit er dich nachher senden kann. Du mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Möglichkeiten, damit er dich zu anderen Menschen senden kann. Ich glaube, es war in der letzten Gebetsstunde, dass jemand sagte, jetzt kümmere ich mich schon so lange um Menschen und engagiere mich, damit sie Jesus kennenlernen und ich habe irgendwie den Eindruck, die Tür ist einfach zu, da bewegt sich nichts. Vielleicht will Gott uns ja zu anderen Menschen senden. Das ist eine sehr spannende Frage. Vielleicht will Gott uns ja zu anderen Menschen senden, die wir nicht auf dem Radar haben, die nicht in der Nachbarschaft wohnen, nicht verwandt sind. Nimm diese Frage mit in die nächste Woche. Gott, zu welchen Menschen möchtest du mich senden? Wo habe ich einen Auftrag für andere? Menschen, die du bis jetzt noch gar nicht gesehen hast, noch gar nicht kennst. Jesus gibt dir einen Auftrag und er gibt dir die Autorität, er gibt dir Gaben und Fähigkeiten. Aber es beginnt damit, dass wir Jesus kennenlernen. Du kannst nur ein Zeuge, ein Botschafter von Jesus sein, wenn du ihn kennst und wenn du schon etwas mit ihm erlebt hast. Wir haben nicht den Auftrag, die Menschen nur zu informieren, was in der Bibel steht, ihnen Wissen weiterzugeben. Ein Zeuge erzählt, was er gehört, gesehen und erlebt hat. Und das spüren dir die Menschen ab, ob du nur viel über Jesus weißt oder ob du ihn kennst. Und das ist der große Wunsch von Jesus, dass du ihn kennenlernst. Und noch mehr und noch mehr. Schon hier auf dieser Erde und dann nach diesem Leben noch in einer fulminant anderen Art und Weise. Ich lade euch ein, dass wir einen Moment still sein, wo jeder kurz darüber nachdenken kann. Was heißt das für mich? Was nehme ich mit? Worüber will ich weiter nachdenken? Vielleicht legt dir Gott in diesem Moment etwas aufs Herz, gibt dir einen Impuls, was du tun sollst. Nehmen wir uns einen Moment der Stille. Allmächtiger Gott, unser Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist. Wir danken dir, dass du, Jesus, auf diese Erde kamst, um uns zu zeigen, wer der Vater im Himmel ist. Danke, dass du deinen Geist ausgesendet hast in die Herzen der Menschen, die dir nachfolgen. Und ich danke dir, Herr Jesus, für deine große Geduld mit mir und mit uns und auch mit der ganzen Erde. Es läuft so vieles nicht so, wie es dir gefällt. Und ich bitte dich, dass du uns hineinnimmst, Herr Jesus, damit wir dich besser kennenlernen. Auch wenn es vielleicht schwierig wird, wenn es in unserem Leben nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Und auch angesichts der Tatsache, dass es in unserer Welt nicht so rund läuft. Erbarm du dich über den Krieg in der Ukraine und auch im Nahen Osten und ich bitte dich, dass du dieser Zerstörung und der Wut und dem Hass ein Ende bereitest. Ich bitte dich, dass du dem Bösen wehrst, dass der Hass und die Unsicherheit und die Instabilität sich nicht einfach weiter ausbreiten über den ganzen Globus. Ich bitte dich, dass auch speziell in dieser Adventszeit, dass wir Momente der Ruhe finden, wo dein Friede in unsere Herzen kommen kann und wir nachher Botschafter deines Friedens sein können. Und danke für die Möglichkeit, jetzt auch miteinander das Abendmahl zu feiern, dir auf diese Weise zu begegnen. Und ich bitte dich, dass du uns dadurch segnest. Amen. Als Übergang zum Abendmahl singen wir ein Lied, das sehr schön zum Ausdruck bringt, worum es dort eigentlich geht. Amine Stell. Und wenn das Team bereit ist, möchte ich euch bitten, aufzustehen, wenn es euch möglich ist, als Zeichen des Respekts und der Ehrerbietung vor unserem Gott, vor unserem Erlöser.